Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes zu 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge?
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Ein warmes Hallo und herzlich willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, von und mit Fums und mir wie jede Woche zugeschaltet zu unserem, ja, zu einer schönen Unterhaltung, die ja auch immer was Therapeutisches hat. Nach so einem anstrengenden Tag mittlerweile, heute wieder am, was haben wir heute eigentlich, Montagabend, ja, heute mal nicht am Dienstag, mir zugeschaltet.
Jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren.
Ist, man hört ihn schon, Ole Jonathan Gömmel, hallo, wie geht's dir?
Gut, ich habe hier gerade nochmal ein Schlückchen von meinem Wässerchen genommen, weil die Stimme gestern strapaziert wurde, aber ja. Sonst geht's mir hervorragend, natürlich auch wegen gestrigem Spielverlauf in Hamburg, Hansa Rostock HSV, will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen.
Du warst
später
zugegen.
Mehr.
Ja.
Aber sonst gut, ziemliches wechselhaftes Wetter hier. Heute gerade vor einer Stunde bei mir gewittert. Jetzt sagst du, bei dir ziehen dunkle Wolken auf.
Also, ja.
Das ist natürlich. Das schlägt aufs Gemüt. Andererseits
ja,
natürlich
aber
wieder.
Da ist natürlich mal wieder perfekt die Zeit, um jetzt mit dir zu reden, damit gegen anzugehen.
Genau.
Bevor das
warm Kakao ausgemüht. Und die Regentröpfchen, die sich am Fenster abzeichnen, so haben wir es doch gern.
Richtig, ja. Ja, heute aber auch sehr heiß hier auf jeden Fall bei mir mal wieder gewesen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir auch war.
Ja,
ist eigentlich auch mal wieder eine Top-Überleitung zu dem ersten Spiel, über das wir hier reden wollen. Heiß her ging es nämlich auch in Dresden. Wir starten nämlich heute mal mit der dritten Liga zur Feier des Tages. Der erste Spieltag, er liegt hinter uns mit so einigen furiosen Spielen und zwei davon wollen wir uns vorknöpfen heute.
Sag hier nochmal, bevor wir uns das vorknöpfen, wir hatten noch letzte Woche getippt.
Richtig.
Und du hattest da ganz artig Buch geführt.
Ja,
und,
na klar.
Soweit ich mich erinnern kann, hab ich einen Punkt und du null, weil ich hatte in einem Spiel wenigstens die Tendenz richtig, oder?
Genau, und ich lag komplett daneben, die Peinlich-Podcaster mal wieder am Werk hier gewesen. Genau, wir hatten ja nämlich auch schon vorweg darüber gesprochen, Dynamo gegen 1860 und da hast du 2-2 gesagt und ich habe 2-1 gesagt für Dynamo. Beides natürlich falsch, weil 1860 gewonnen hat, tatsächlich. Und das zweite Spiel, was wir getippt hatten, das war Osnabrück gegen den MSV aus Duisburg. Da hast du 2-0 getippt und ich habe 1-1 getippt. Und da hast du damit die richtige Tendenz, denn das Spiel ging 1-0 aus für die gastgebenden Veilchen. Und darüber wollen wir jetzt aber gar nicht sprechen, sondern über Dresden gegen 1860, wie gesagt. Können wir dann auch schon mal vorwegnehmen. 3-4 ausgegangen, also richtig viele Tore gefallen. Was für ein Auftakt an so einem ersten Spieltag, bei so einem Topspiel, oder?
Das ist dritte Liga, wie wir sie lieben. Ja, ja. Wirklich. Also absolutes Hammerspiel. Kulisse auch geisteskrank. 25.000 Zuschauer in Dresden. Also da können sich echt einige Zweitligisten, liebe Grüße nach Hannover, mal ein Beispiel nehmen, wie man das Stadion voll bekommt. Auch in unteren Gefilden, also wirklich Hammer, aber wie man es natürlich auch gewohnt ist, Dresden mit komplett neuem Antlitz, sowohl auf dem Feld als auch auf der Trainerbank. Markus Anfang hat sein großes Comeback gegeben.
Das heiß erwartete, ja.
Ja, wurde gefeiert.
Glaubst du, er ist geimpft mittlerweile oder nicht?
Die ganzen Witze, die sich da anbieten, die brauchen wir gar nicht machen, weil die wahrscheinlich auf Twitter alle schon gemacht wurden am Wochenende.
Ja, gut.
Keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Aber gut, sportlich sicherlich okay, dass er Arbeit findet im deutschen Profifußball. Wie man das jetzt moralisch bewertet, ist ein anderer Schuh. Aber das Spiel ging
furios los. Du meinst sportlich für Dresden ist Anfang ein guter Mann?
Ja. Nein, generell, dass Markus Anfang mit seinen Qualitäten sicherlich in den Profifußball gehört, arbeitsmäßig. Das meine
das
ich.
Das schon, ja.
Wenn man es jetzt mal außen vor lädt, was er sonst für Scheiße gebaut hat und dass ich ihn am liebsten nicht mehr sehen würde. Aber das ist ja egal, denn es wurde nun mal so entschieden. Ralle Becker hat seinen alten Kumpan aus Kieler Zeiten zurückgeholt an die Seitenlinie zu Dynamo Dresden. Und es ist Anfang ist mit einer interessanten Startelf reingegangen. Kutschke und Borkowski, die beiden, ja, die sozusagen Mentor und Schüler sind, waren vorne als Doppelspitze. Drumherum gewirbelt haben Conte, Aslan und Kade. Dann war Akoto so auf der 6 alleine und dann gab es die Viererkette um Elas und Knipping. Bei den 60ern nicht so viele Veränderungen. Larkenmacher hat gespielt, hat mich ein bisschen überrascht von Anfang an, statt Marcel Bär.
Ja, mich auch, muss ich ehrlich sagen.
Bär hatte, glaube ich, ein bisschen Probleme in der Vorbereitung. Trotzdem hätte ich gedacht, okay, wenn er fit ist, dann wird er spielen als Torschützenkönig. Kobylanski, Rieder, auch neue Gesichter und natürlich Jesper Verlaat hinten drin in der Innenverteidigung auf 60er-Seite. Und das Spiel ging spektakulär los, denn direkt in der 8. Minute hat es zum ersten Mal geklingelt, ne?
Ja, absolut. Und zwar bittere Geschichte für Kevin Ehlers, den einen Innenverteidiger neben Knipping. 0-1 hat er erzielt in der 8. Minute, wie gesagt. Und zwar mehr unfreiwillig, weil Stefan Lex den Ball da sehr flach und stramm ins Zentrum gespielt hat und Ehlers den Ball abgrätschen wollte. Ging dann schief und ja, der Ball prallte dann in die kurze Ecke rein. Keine Chance für Driljazza, den neuen Mann auch im Tor bei Dynamo. Der konnte da nicht mehr eingreifen. Ja, und so geriet Dynamo vor dieser Riesenkulisse dann doch in Rückstand.
Ja, und man muss sagen, dass 1860 es richtig gut gemacht hat, haben den bekannten Offensivfußball gespielt, der natürlich Michael Köllner als Handschrift trägt und haben es auch so aufziehen können, wie man es aus besten Zeiten gewohnt ist, druckvoll gewesen, auch das Eigentor halt einfach erzwungen, also diese scharfe Hereingabe von Lex hätte sonst dann halt Larkenmacher oder wer auch immer da in der Mitte stand wahrscheinlich auch reingemacht und so ging es auch weiter. Und in der 36. Minute war es Tim Rieder, der Mann aus dem defensiven Mittelfeld, der da erstaunlich beweglich im Strafraum agiert ist, hat da den Ball bekommen von Kobylanski auf der rechten Seite des 16ers und dann Knipping so hakenschlagend stehen gelassen, mit links abgeschlossen. War ein schönes Tor, was ich so gar nicht von jemandem wie Rieder erwartet hätte.
Ja, das stimmt. Aber es ging mir auch ein bisschen zu einfach. Also diese eine Körpertäuschung und da waren ja noch ganz viele andere Dynamos auch noch in der Nähe. Da war richtig viel Verkehr im Strafraum. Hätte nicht sein müssen. Und ja, Dynamo echt ein bisschen wackelig so in dieser Phase. Das war ja schon dann Mitte der ersten Hälfte, sogar weit, also fast schon kurz vor der Halbzeit. Ja. Also Dynamo hat richtig gebraucht, um reinzukommen. Die hatten die erste Chance, glaube ich, auch erst nach über 20 Minuten. Kutschke hatte da eine Riesenchance dafür. Also die war wirklich sehr groß, die kann er auch gerne machen. Da ist er
Hiller, an Marco Hiller. Überragend gewesen, muss man sagen.
Gescheitert, genau. Gutes Spiel gemacht im 1860-Tor, Marco Hiller. Und ja, aber dann eben Tim Rieder mit dem 0-2 und statt 1-1 dann 0-2 war dann eine schwere Hypothek, weil das war auch schon der Pausenstand und die Anwesenden im Stadion, die mussten sich vielleicht schon so ein bisschen mit dem Gedanken abfinden, boah, das wird hier eine richtig schwere Nummer, zumal es ja auch noch heftiger werden sollte in der 68. Minute.
Richtig, ja, Erling Larkenmacher, da mit der Vorlage, sieht wirklich auch jetzt mittlerweile durch die ja fast exakt gleiche Frisur noch ähnlicher aus, wenn man von oben drauf schaut. War eine Kontersituation, Larkenmacher sieht da Marcel Bär, der zuvor eingewechselt wurde, wie er startet, den Turbo anschmeißt und da ist es wieder Knipping, der da nicht wirklich mithalten kann oder Bär entscheidend am Abschluss stört. Und der kommt zum Abschluss und das lässt sich Marcel Bär nicht zweimal sagen, wenn er frei aufs Tor schießen kann. Keine Chance für Driljazza oder wie man ihn auch ausspricht.
Driljazza oder so, ja.
Driljazza. Und dann steht es halt in der 68. Minute 3-0 und das Spiel ist eigentlich gegessen. Allerdings war das der Auftakt zu einem wirklich irren Torreigen. Ich glaube 4 Tore innerhalb von 5 Minuten. Wenn ich das richtig sehe. Irre. Was ist danach passiert? Ich glaube, der nächste Höhepunkt dann in Minute 70 auf Seiten von Dynamo Dresden. Da kamen sie endlich mal zurück.
Ganz genau, ja. Das war so fast ja, eine Minute, ein bisschen mehr als eine Minute später nur, der Anschluss zum rechten Zeitpunkt. Also wenn in so einem Spiel noch was gehen soll, dann ja, muss da natürlich echt die postwendende Antwort kommen. Kutschke hat einen hohen Ball rausgeköpft zu Borkowski und der hat wirklich aus spitzem Winkel von links auch wieder Beweglichkeit bewiesen, einen Haken geschlagen und dann reingezogen. Fast ein bisschen zentral, dachte ich, aber Hiller musste, glaube ich, die kurze Ecke zumachen, weil er damit rechnen musste, dass er aufs kurze Eck schießt. Und aber es war auch ein guter Abschluss, muss man sagen. Also Borkowski auch da in der Situation einen richtigen Riecher.
Ja, generell Borkowski ja auch eigentlich gelernter zentraler Stürmer, aber da auf der linken Seite, du hast es eben schon angesprochen, das Spiel echt ganz gute Leistung gebracht. Vielleicht ist das seine neue Heimat, also gerade dann, wenn Kutschke oder Scheffler natürlich die du nicht rausziehen kannst auf die Flügel, die Spitze besetzen, vielleicht dann Borkowski jetzt häufiger mal auf links unterwegs, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja. Aber die Freude über das Tor von Borkowski in der 70. Minute weilte nur kurz, denn nur eine Minute später war es wieder Marcel Bär, diesmal von Quirin Moll inszeniert, der auch vorher eingewechselt wurde. Und es war wieder Knipping, der dort schlecht aussah. Bär kriegt den Ball an der 16er Kante, macht auch eine Körpertäuschung und Knipping fällt drauf rein und schließt dann natürlich sehr gut ab aus ungefähr 16 Metern Entfernung. Keine Chance für den Dresdner Schlussmann und so dann das 4:2, also nach dem kurzen Hoffnungsschimmer, direkt der erneute Stich ins Herz. Und geiler Tag für Marcel Bär. Zwei Tore nach Einwechslung. Also ich weiß nicht, ob Kölner drumherum kommt, ihn in der kommenden Woche dann oder in der übernächsten Woche, wenn der Ligabetrieb weitergeht, nochmal auf der Bank zu lassen. Glaube ich eher nicht.
Nee, das denke ich auch. Vielleicht ja auch so ein Modell Doppelspitze mit Lakenmacher, der ist ja auch drin geblieben. Ja. Also nicht Bär für Lakenmacher rein, sondern beide standen auf dem Feld und haben ja ganz gut harmoniert und sich da gegenseitig die Dinge auch so ein bisschen aufgelegt. Ja, und du hast es angesprochen, Knipping nicht so richtig auf der Höhe zum wiederholten Male. Akoto ist auch schon beim 0-3 aufgefallen, war da der Ausgangspunkt, weil er den Ball verloren hatte an Lakenmacher. Auch insgesamt nicht so eine sattelfeste Partie, würde ich sagen, von ihm da vor der Abwehr. Und trotzdem, nach dem 4-1 von Bär kam Dresden wieder ran, 73. Minute, also wir sind immer noch in diesem Spektrum, 5 Minuten nach dem 0-3 stand es dann auf einmal 2-4, Freistoß von Dresden war hier der Ausgangspunkt, hoher Ball auf Kutschke und der hat dann quergelegt in die Mitte einfach mal zu Scheffler und der macht das, wofür er geholt wurde, nämlich einfach sich da behaupten, den Ball behaupten und aus kurzer Distanz den Keeper verladen und eingeschoben, den Ball. Und auch da ein bisschen zu langsam agiert von 1860. Hätte man sicherlich auch ein bisschen besser verteidigen können. Aber dann stand es 4-2. Es ging einfach für alle Beteiligten viel zu schnell.
Ziemlicher Königstransfer, aber um das nochmal zu erwähnen, Manu Scheffler zu Dynamo Dresden, also für Drittliga-Verhältnisse schon nicht schlecht, glaube ich. Nee, weil, der hat auch bewiesen in der zweiten Liga, dass er weiß, wo das Tor steht. Für Wiesbaden hat er, glaube ich, dieses eine Jahr, wo Wiesbaden abgestiegen ist, da hat er doch echt ordentlich viele Buden gemacht, fast um die 20 sogar. Also nicht schlecht, den noch zu holen, auch wenn er natürlich von der Anlage her ähnlich ist wie Kutschke. Aber ja, Scheffler brachte nochmal so ein bisschen neuen Wind rein und auch das Selbstvertrauen zurück. Das hat man nämlich vor allem gesehen in der 82. Minute, wo sich Borkowski ein Herz genommen hat und dann aus 20 Metern, waren es bestimmt, einfach mal abgezogen hat mit der rechten Klebe und das Ding dann auch drin war. Und dann stand es auf einmal 3-4 und es waren noch 8 Minuten zu gehen plus Nachspielzeit. Da ist das Spiel nochmal richtig spannend geworden und einem Drittliga-Auftakt würdig.
Ja, absolut. Ja, was für ein Tor echt von Borkowski. Also so ein Strahl ins Strafraumeck, beziehungsweise in den Winkel vom Strafraumeck. Ja. Das sah schon wirklich sehr gut aus. Borkowski auch wirklich einer der auffälligen bei Dresden. Ganz ja, interessanter Spieler, junger Mann, ja auch bei Nürnberg zuvor auffällig gewesen, auch wenn er jetzt nicht so extrem viel gespielt hat, aber ja, trotzdem spritziger Mann und ich glaube, der wird Dresden auch noch viel Spaß machen. Ja, am Ende sollte es dann auf jeden Fall nicht mehr reichen für Dresden, doch noch einen Punkt in der heimischen Arena zu behalten. Ja, verloren. Ja, Licht und Schatten, wie gesagt, offensiv teilweise paar gute Momente, defensiv, ja, nicht ganz auf der Höhe, hier und da, Knipping, ja. Und Akoto, wie gesagt, da so ein bisschen anfällig gewesen, ja. Und, aber was ein Auftakt, wirklich.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen und man kann jetzt auch nicht so viel daraus lesen, natürlich 1860, extrem starke Leistung gegen den Zweitliga-Absteiger, aber auch Dynamo sollte man noch ja die ersten 3-4 Spieltage vielleicht Eingewöhnungszeit geben, weil auch dort hat man in den Angriffen gesehen, da ist viel Qualität und viel Potenzial, auch die Liga, die Abwehren der Liga auseinanderzunehmen, deswegen denke ich auch, Dynamo kann optimistisch nach vorne gucken und
yes.
Muss sich jetzt noch nicht so an den eigenen Kopf fassen, auch wenn es natürlich ärgerlich war, das Auftaktspiel vor der Kulisse zu Hause zu verlieren.
Ja, für beide geht's gegen Erstligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ja. Für 1860 am Freitag gegen Dortmund und Dresden spielt gegen Stuttgart. Also ja, gleichermaßen, fast gleichermaßen schwierige Aufgaben. Aber mal schauen, was da geht.
Ja, gut, dann gehen wir zu unserem zweiten Spiel in der dritten Liga, würde ich sagen. Wenn du nicht noch ein Wort verlieren möchtest zu
Nein,
Markus
gerne.
Anfang oder Impfstatus-Fragen. Gut, dann Rot-Weiß Essen gegen Elversberg. Die Hafenstraße hat nach 14 Jahren ohne Profifußball endlich wieder qualitativen Top-Fußball zurück. Und ja, Wahnsinnskulisse, Hammer-Choreo. Ich glaube, da haben sich wirklich alle gefreut. Denn in Essen war es ja auch echt die letzten 5 Jahre immer so knapp, kurz und knapp davor, dass man aufgestiegen ist. Und ja, am Ende hat man es immer irgendwie sehr, sehr unglücklich gebottelt. Dieses Jahr nicht. Da hat alles zusammengepasst und man hat Glück gehabt, dass Preußen Münster noch gepatzt hat am Ende der Saison. Ja. Somit RWE wieder in der dritten Liga. Und die Euphorie war groß, zu Recht. Genau, und mit Elversberg kam auch ein Gegner, der auf dem Papier sicherlich schlagbar schien. Auch ein Mitaufsteiger und ja, vergleicht man die Kader natürlich Essen mit dem ja, stärkeren Spielermaterial. Und ja, das Ganze wurde aber komplett auf den Kopf gestellt, denn schon in der 7. Minute natürlich ging Elversberg durch die alte SSC Neapel-Legende Kevin Coffey in Führung und das auf jeden Fall auch verdient.
Ja, absolut. Ja, Kevin Coffey weit gereist, rumgekommen, der Ivora, mittlerweile ja bei Elversberg, man kennt ihn vielleicht ja auch noch von Waldhof Mannheim, war er auch mal und ja, man hat gesehen, warum er echt schon bei so einigen Vereinen gespielt hat und auch bei Vereinen mit Rang und Namen, weil das hat er gut gemacht, Anspiel von seinem Kollegen Rochelt und Coffey dreht sich mit dem Ball 2 Kontakte und schließt platziert unten links ab, ganz, ganz stark gemacht vom Ivora und auch zu langsam reagiert von Essen, überhaupt nicht auf der Höhe da gewesen. Und man muss eigentlich sagen, dass Essen echt ein sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Also von Beginn an gar nicht auf der Höhe, viel zu langsam. Und ja, in der 9. Minute, da gab es sogar die Chance, zwischenzeitlich auszugleichen, weil Elversbergs Keeper Nicolas Christoph Berlinski im Strafraum von den Beinen geholt hat. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Kein Elfer,
würde ich auch sagen.
Ja. Also Christoph hat ja den Ball vorher und dann stochert Berlinski ihn ihm da aus der Hand, beziehungsweise rempelt ihn so an, dass Christoph den Ball verliert, obwohl er den schon kontrolliert hat. Und dann kommt die Situation, wo Berlinski fällt. Auch da weiß ich nicht, ob der Kontakt überhaupt reicht für den Elfmeter. Also für mich, glaube ich, eine Sache, wäre das in der zweiten oder in der ersten Liga passiert, wäre es zurückgenommen worden mit dem Videobeweis. So nicht. Aber das Ganze war auch gar nicht so schlimm, denn Harenbruck, der sich da ein Herz genommen hat, der Mann aus dem zentralen Mittelfeld in Essen, hat verschossen. Erst hat Christoph gehalten, stark, aber den Ball etwas unglücklich nach vorne abprallen lassen. Und hätte man gedacht, okay, Hahnburg muss ihn jetzt nur noch rüberdrücken. Aber auch das hat er nicht geschafft, weil Christoph wie eine Katze aufsprang und das Ganze verhindern konnte. Also ja. Wahnsinnsszene in dieser Situation von Christoph und natürlich übel für Hahnburg und die Essener, die ja so ein bisschen in so ein totes Spiel hätten zurückkommen können durch diese unfaire Elfmeterentscheidung.
Ja, das stimmt. Und auch bei dem Spiel war zu Beginn direkt richtig viel los, weil eine Minute später sah man den Ball wieder im Essener Strafraum. Elversberg wieder im Vorwärtsgang und auch das ging sehr einfach. Einwurf Schnellbacher, der an allen vorbeirollt. Da wird, glaube ich, ein Essener noch vom eigenen Mann so halb weggeblockt. Ja. Also sehr unglücklich auch da und keiner ist dran. Coffee spekuliert einfach, dass der Ball durchkommt, rennt bis zur Grundlinie, kommt da an den Ball und schließt aus spitzem Winkel zum 2-0 ab, lupft ein ins Wahnsinns lange Eck.
Lupfer. Ja.
Ja, auch da sah man echt wieder die Qualität, die Coffee noch hat. 36 Jahre alt. Wie gesagt,
unfassbar, oder?
Ja, wirklich krass. Vor seiner ersten Zeit in Elversberg international, wie gesagt, rumgekommen. Und Elversberg einfach viel, viel abgezockter in diesem Aufsteigerduell.
Ja, da hast du recht. Auch wenn in der Situation danach, 3 Minuten danach, die Essener mal wieder gefährlich vors Tor kam. Young war es da, der sich bis zur Grundlinie durchwackelte, da die Verteidiger alt aussehen ließ und dann nach hinten legte und durch ein paar Beine von Elversbergern abgefälscht, lag der Ball auf der Linie und Berlinski, das alte Schlitzohr, das er in 7 aufeinanderfolgenden Spielen am Ende der vergangenen Saison traf, hat Spiel 8 in Folge die Bude gemacht, hat das Ding da einfach nur rübergedrückt über die Linie und Hoffnung keimte auf. Auf jeden Fall geile Atmosphäre an der Hafenstraße. Berlinski mit dem 1-2. Aber auch das wurde 10 Minuten später schon wieder in Trauer umgemünzt. Dieses Mal in Form von Lukas Schnellbacher, der mir gar nicht so als Kopfballungeheuer bekannt war, wenn ich ehrlich bin, vorher.
Ja, das stimmt. Mir auch nicht so richtig. Aber genau, diese Kombination Coffee-Schnellbacher, die war an diesem Tag wirklich abgezockt. Und die haben nicht lange gefackelt, diesmal nämlich andersrum. Coffee hat an die Strafraumkante geflankt, wo Schnellbacher den Ball richtig schön mit dem Kopf und mit Wucht auch noch unten rechts in den Kasten platziert hat.
Aus auch hier 12, 13 saustark. Metern. Ja, also ja. Muss man auch erstmal so viel Druck hinterbekommen hinter den Ball.
Ja.
Wahnsinn.
Und ich glaube, Schnellbacher ist auch nicht der Größte auf jeden Fall.
Nee, also, ist er auch nicht. Das, und Golz im Tor der Essener, der zuvor noch einmal sehr, sehr stark gehalten hatte gegen Schnellbacher, dieses Mal ohne Chance, weil es einfach super platziert und präzise war, was Schnellbacher da gemacht hat. Und 3 Minuten später folgte das Déjà-vu.
Ja, genau. 4-1. Wie gesagt, 3 Minuten später, Essen hat den Ball auch hier sehr, sehr leicht hergeschenkt. Herzenbruch, den Ball im eigenen Aufbauspiel verloren. Und dieses Mal hat Manuel Pfeil Danke gesagt, flankt auf Schnellbacher und wieder trifft Schnellbacher per Kopf.
Ja, Wahnsinn. Und da war das Spiel eigentlich auch schon gelaufen. In der 26. Minute, muss man sagen.
Genau.
Und ich weiß nicht, wirklich Erwähnenswertes gibt es, glaube ich, jetzt auch gar nicht, bis zum nächsten Höhepunkt. Die Halbzeit kam, die zweite Halbzeit halt Essen immerhin ballbesitztechnisch etwas draufgelegt, aber wirklich zu zwingenden Abschlüssen kamen die Boys aus dem Pott da auch nicht wirklich. Und es war eigentlich zu keiner Zeit in Gefahr, dass Elversberg hier nochmal etwas anbrennen lässt. Und in der 82. Minute wurde dann der Deckel drauf gemacht, Semi Şahin bei seinem ersten Drittliga-Einsatz nach Vorlage von Tore Jakobsen, den einige von euch vielleicht noch aus Magdeburger Zeiten kennen, oder von Werder Bremen 2 mit einer schönen Vorlage und Şahin dann mit dem Schlusspunkt, kurz vor Schluss, 5-1 für Elversberg in Essen, Ausrufezeichen.
Ja, das ist echt eine krasse Ansage. Und ja, wie gesagt, wenn man das hier gesehen hat, dann blieb Essen auf ganzer Linie seinen Vorschusslorbeeren von uns schuldig, kann man eigentlich so sagen. Wir haben ja, wie gesagt, Essen stärker eingeschätzt eigentlich auf dem Papier.
Ja.
Die Qualität konnten sie nicht auf den Platz bringen. Ich habe auch gelesen, die Essener selbstkritisch haben gesagt, wenn sie so weiterspielen, dann holen sie keinen einzigen Punkt in der Saison. Und ja, also das war wirklich nicht so doll. Elversberg dagegen, ja, Qualität ist am Start. Schnellbacher und Coffee wirklich stark gespielt. Ich glaube, Coffee ist auch Spieler des Spieltags geworden beim Kicker. Also, ja, verdient.
Auf jeden Fall, ja. Gut, ja, ich bin gespannt, was passiert mit Elversberg, ob die vielleicht auch ein Überraschungsteam werden. Man darf das sicherlich jetzt auch nicht zu hoch bewerten, aber das sah offensiv schon wirklich gut aus. Also klar, ist natürlich die Frage, wie lange so ein 36-jähriger Coffee das durchhält, die Saison, solche Leistungen zu bringen. Aber wäre nicht das erste Mal, dass ein Oldie die dritte Liga zerstört.
Das stimmt. Das ist richtig. Und am zweiten Spieltag dann in zwei Wochen spielt Elversberg zu Hause auch gegen Saarbrücken im saarländischen Duell Derby.
Das ist also natürlich die erste wahre Herausforderung.
Elektrisierend, ja. Und Essen in Duisburg, also auch da sowas wie ein Derby, ja.
Das ist ja auch, geil.
Interessante Duelle. Gut, dann gehen wir jetzt eine Liga höher und ich würde sagen, wir starten beim Spiel HSV gegen Hansa. Du warst ja vor Ort und ja, auch da die Kulisse würdig, natürlich auch traurig, denn das werdet ihr alle mitbekommen haben, Uwe Seeler in der letzten Woche verstorben am Donnerstag. Natürlich eine der größten Legenden, die es in Deutschland gab und natürlich auch die größte Clublegende beim HSV. Und da muss man sagen, die Atmosphäre auch diesem Anlass, diesem traurigen würdig, würde ich sagen.
Ja, sehr emotional natürlich vor dem Anpfiff. Große Choreografie auf der Nordtribüne vom HSV. Stark gemacht dafür, dass es ja wirklich auch dann sehr, sehr kurzfristig und schnell gehen musste. Dann wurden zwei Kränze in den Mittelkreis gestellt. Auch von Hansa war einer, den da Robert Marien und Martin Piekenhagen noch reingetragen haben. Und dann ja gab es eine Ansprache, wo nochmal so ein bisschen an Seeler erinnert wurde, was er für ein Mensch war. Auch ja wirklich ein feiner Mensch, genau, loyal und bescheiden. Der größte aller Zeiten, das stand auf den Bannern der HSV-Fans. Und ja, muss da auch wirklich sagen, ich war ja im Gästeblock und ja, Hansa-Fans ja auch dafür bekannt, dass sie sich manchmal deplatziert verhalten. Aber da war auch wirklich die Ehrfurcht zu spüren bei den Jungs und Mädels in Weiß, die dort mit mir im Auswärtsblock standen. Ich glaube, jeder weiß, was Uwe Seeler für den deutschen Fußball bedeutet und auch für die Stadt Hamburg einfach. Und deswegen ja wirklich hochemotionale Situation dort vor Anpfiff, die wirklich jeden gecatcht hat im Stadion. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch wirklich da schon ein bisschen Befürchtungen gehabt, weil ich gedacht habe, okay, der HSV spielt jetzt halt nicht nur, so wie sie halt eh schon sind, dominant, selbstbewusst und gut, sondern sie spielen halt auch noch für die größte Clublegende, die sie haben. Und das gibt wahrscheinlich vielen nochmal ein paar Prozentpunkte mehr auf die 100%, die sonst gegeben werden. Und
sah dann aber nicht wirklich so danach aus, ne?
Nee, dann
nicht. Reingehen aber wollen ins Spiel.
Ja, also, das war die Befürchtung.
Hansa ja wirklich in der ersten Hälfte über weite Strecken, ich habe es jetzt nicht live gesehen komplett, aber hinterher sah es so aus, über weite Strecken gefährlicher, würde ich einfach mal sagen.
Ja, die ersten 10 Minuten haben dem HSV noch so ein bisschen gehört, gerade Ballbesitz technisch. Ich glaube, da hat Hertel so ein bisschen evaluiert, okay, wie sieht's aus? Hansa ja auch gezwungen umzustellen, weil Sebastian Till, der Neuzugang, verletzt draußen ist, für ein paar Wochen mindestens. Anna Nu hat gespielt auf links. Es war ja wieder die klassische Hertel-Fünfer-Kette mit den zwei offensiven Außenverteidigern. Letzte Woche ja Ingelsson dort auf links die Position übernommen. Dieses Mal Anna Nu und Ingelsson dann ins Mittelfeld reingerutscht für Till. War eine ganz gute Überlegung, glaube ich, denn Anna Nu hat einen guten Job gemacht, sowohl offensiv als auch defensiv, dafür ordentlich Alarm gesorgt und auch in der ersten Halbzeit dafür gesorgt, dass Hansa durchaus mal vors HSV-Tor kam. Aus dem Spiel natürlich, wie so häufig, nicht unbedingt die Hammerchancen. Die gab es dann nach Standards. Ich erinnere mich da an Kopfball von Fröde, wo das erste Mal ja so ein kleines Raunen auch durch die Auswärtsfans ging und gesagt wurde, Mensch, nicht schlecht, vielleicht geht hier ja sogar was. Und Hansa eigentlich gut dagegen gehalten. Natürlich hat man auf dem Platz gesehen, der HSV spielerisch stärker, einfach auch wegen den individuellen, wegen der individuellen Klasse von einem Sonny Kittel oder auch von Laszlo Benes oder Ludovic Reis. Das ist auch immer schon ein Augenschmaus, die da anzuschauen, aber die haben nicht wirklich ein Mittel gefunden, um die Rostocker Defensive da um Rosbach, Fröde und Malone zum Zweifeln zu bringen. Und das hat mir dann doch schon gut gefallen. Ne?
Ja, und trotzdem haben sie ja diese Schnitzer defensiv auch hin und wieder drin gehabt. Zum Beispiel Jonas Meffert in der einen Situation. Das war 10 Minuten nach der ersten Hansa-Chance, glaube ich, so 32. Minute. Ananou hat den Ball von links flach reingebracht. Und Jonas Meffert kann dann erst klären, verliert dann den Ball, aber wieder an Rosbach und der flankt dann nochmal in die Mitte zu Neidhardt, wo Muheim dann erst in höchster Gefahr klären kann und muss. Also Hansa wirklich forsch unterwegs, und das zeigt ja auch Wirkung beim HSV, so wie es aussah.
Ja, auf jeden Fall, ja, glaube ich auch dann so ein bisschen verunsichert, überfordert. Dann kann sich natürlich sowas auch psychologisch umdrehen, ne? Wenn du eigentlich auch weißt, okay, das muss eigentlich ein 3-Punkte-Spiel sein, aus genannten Gründen halt einfach auch, weil man ja auch sich irgendwie, ja, weil man dem ganzen Jahr einen würdigen Abschied irgendwie bereiten möchte. Erstes Spiel nach Uwe Seelers Tod und das kann natürlich dann auch irgendwie Druck ausüben, der dann vielleicht zu viel wird. In die Halbzeit ging es dann mit einem verdienten 0-0, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass das Hansa sich jetzt in der ersten Halbzeit da schon ein Türchen verdient hätte, aber es war trotzdem so, dass ich positiv überrascht war und in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich so weiter, dass der HSV nicht wirklich griffig werden konnte und die Torraumszenen auf beiden Seiten fehlten und Hansa dann halt wieder nach Standards die gefährlichen Situationen hatte. Einmal wirklich Glanzparade von Daniel Heuer-Fernandes, nachdem Ingelsson da mit der Fußspitze vorm Strafraum an den Ball kommt. Das war wirklich, wirklich irre. Und das war dann vielleicht auch so ein bisschen dieser Hallo-Wach-Moment für den HSV, weil dann haben sie schon auch nochmal gezeigt, was in ihnen steckt und auch nochmal die Kogge in Bedrängnis gebracht.
Ja, es gab aber auch nochmal eine Aktion, ich weiß nicht, ob das davor oder danach, nach der von dir gerade angesprochenen Aktion war, als Vuskovic Heuer-Fernandes dann noch richtig in Bedrängnis gebracht hat. So ein Rückpass, der recht kurz kam, an der Außenlinie haben dann da Heuer-Fernandes, Reis und Vuskovic da, glaube ich, zu dritt versucht, das zu klären. Unter Druck hat dann Meffert am Schluss den Ball verloren und Ingelsson hat dann von der Seitenlinie abgezogen, wo auch Heuer-Fernandes noch stand. Und da war großes Glück auch für den HSV am Start, dass da nicht, also ich meine, aus der Position ist natürlich schwer, Tor zu erzielen, aber wenn der Ball präzise aufs Tor kommt, dann ist das auch schon ein Tor. Und phasenweise, es gab noch kurz vor der Halbzeit, da gab es eigentlich fast bis dahin die besten beiden Chancen für den HSV. Einmal Kittel in der Mitte, so Direktabnahme und kurz danach, was glaube ich, das war beides Kittel, glaube ich, genau. Kolke hat auch einmal stark gehalten. Das war über lange Zeit echt so das, was ich gesehen habe, so die klarsten Chancen für den HSV.
Ja. Hast du recht. Ja, ungewöhnlich eigentlich, dass gerade Meffert, der sonst sehr routiniert und abgeklärt da auf der 6 spielt, so viele Unsicherheiten drin hatte. Vuskovic dann auch verletzungsbedingt raus, kurz vor Schluss. Gab da einen blöden Zusammenprall, glaube ich. Ich habe es gar nicht so genau gesehen. Ich habe nur gesehen, auf einmal kam da Sanitäter rauf mit Trage. Mussten ihn nicht mehr Trage abtransportieren, aber ich glaube, da hat es ordentlich gewumst. Hat dann noch ein paar Minuten weitergemacht, aber musste dann rausgenommen werden. Generell Walter viermal gewechselt. Johnny David, Maxi Rohr, Philipp Bilbia und Ogechika Heil kam rein. Heil hat einen richtig guten Job gemacht. Der hat da nochmal ordentlich für Unruhe gesorgt, offensiv beim HSV. Und da hatte ich auch wirklich teilweise Befürchtungen, dass es dann vielleicht doch irgendwann mal reicht. Hansa hat zwischendurch noch eine gute Chance, mal aus dem Spiel heraus, welch Wunder, durch Simon Rhein, der da schön in Szene gesetzt wurde, den Ball dann knapp rechts über das Eck schlänzte. Aber ja, dann kurz vor Schluss zwei Riesenchancen für Robert Glatzel, die er an einem normalen Tag eigentlich macht. Also einmal großartig von Kolke reagiert. Das war wirklich Wahnsinn, glaube ich, auch so die Parade des Spiels. Da sind auch im Auswärtsblock alle so abgegangen, als wenn ein Tor fällt.
Ja.
Und ja, die Dinger hat Glatzel halt gemacht gegen Braunschweig. Man muss sagen, auch da war ja schon der Auftritt nicht wirklich überzeugend, aber natürlich sind die Tore am Ende gefallen und dann ist es am Ende auch egal, weil die drei Punkte zu Buche stehen. Aber ja, gegen Hansa sollte es irgendwie nicht sein und ja, dann ist es schon fast wie festgeschrieben gewesen, dass natürlich noch was passiert.
Ja, ganz genau. Nachspielzeit, vierte Minute der Nachspielzeit, der echte Lucky Punch für Hansa. Und weil du ihn auch gerade positiv hervorgehoben hast, Heil, hier fast so ein bisschen die tragische Figur, weil er seinen Gegenspieler nicht mehr im Blick hatte, nämlich Schumacher. Der hat erst Pröger angespielt und ist dann durchgestartet. Pröger stand ganz knapp nicht im Abseits. Knappe Geschichte. Ja, läuft dann in den freien Raum. Heil hat ihn nicht mehr im Blick, hat das zu spät realisiert, dass Schumacher sich da aufmacht Richtung Tor. Und ja, auf links außen geht er weiter durch, wird wieder angespielt und aus spitzem Winkel auch mit sehr viel Gewalt ins lange Eck draufgehalten. Und es ging gut, er ging rein. Guter Spielzug, ja, aber schlecht verteidigt in dieser Situation. Nicht aufgepasst. Ja, und am Ende tatsächlich Hansas erster Sieg im Volkspark seit 21 Jahren.
Ja, das unfassbar. Ist eine lange Zeit. Unfassbar. Ja. Und seit 2001. Ja, genau. Da war, und wer war da? Icke. Mit meinem
Papa. Ja.
Natürlich. Geil. Damals immer noch dabei gewesen zu Bundesliga-Zeiten. Aber ja, kompletter Wahnsinn. Ich habe es auch selber gar nicht fassen können. Und natürlich auch die ja rund 10.000 Rostocker, die das am Ende wahrscheinlich dann doch waren, weil eine riesen weiße Wand da, ja, ausgerastet, Ekstase, Wahnsinn. Weil damit hat, glaube ich, niemand so wirklich, auch nicht der optimistischste Fan, vorher gerechnet. Also, geiles
Ding. Letztes Jahr gab's einen Heimsieg gegen den HSV einmal, ne?
Ja, 2004, glaube ich, ja. Achso, wie, oder letztes Jahr meinst du?
Ja, letztes Jahr hat der Hansa gar nicht gewonnen.
Gegen St. Pauli, aber nicht gegen HSV. Letzter Spieltag war doch gegen
HSV, stimmt.
Zu Hause. Da hat doch
stimmt, das war ja das
3-1, Heimspiel, ja. Da hat Nico Neidhardt zwar das 1-0 gemacht, aber da ging es trotzdem in die Hose. Nee, aber genau, 2004 das letzte Mal gegen HSV zu Hause gewonnen und 2001 das letzte Mal auswärts. Also,
ja, dann wurde es ja wirklich mal wieder Zeit.
Es wurde Zeit, ja. Und Kevin Schumacher, die alte Granate, Wahnsinn wirklich. Also was der da abgerissen hat, dieser Sprint aus der eigenen Hälfte, ein Traum. Und natürlich, ja, drei Punkte, die Hansa bei 26% Ballbesitz gerne mitnimmt. auch wenn das halt natürlich eine zerschmetternde Statistik ist, muss man wirklich sagen, das ist nicht so unverdient, wie man vielleicht auf den ersten Blick glauben mag. Denn ja, Hansa hat sich gute Chancen rausgespielt, auch 13 Torschüsse gehabt, Schüsse zumindest, also auch nur 4 weniger als der HSV. Also ja, am Ende durchaus dann auch mal okay, dass dieses Spiel dann in Richtung der Rostocker auspendelt, denn ja, mutig gespielt und auch durchgezogen. Und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab, 4 Spieler von Hansa in der Kicker-Elf des Tages. Wahnsinn, oder?
Ja, irre.
Ja, ja, Ingelsson, Rhein, Rosbach und Malone. Malone, der wirklich super gespielt hat, super Spiel gemacht hat. Aber ja, krass auf jeden Fall.
Ja, aber ja, du hast es gesagt, also Hansa hatte ja auch wirklich gefährliche Chancen, wenn nicht die gefährlicheren auch. Ja, und vom HSV kamen dann insgesamt auch zu wenig. Natürlich hätten sie die Chancen auch machen können, aber ja, es ist nicht ganz unverdient. Also so aus der Ferne würde ich es auch beurteilen.
Gut, danke.
Es gab noch ein Derby an diesem Spieltag in der zweiten Bundesliga, ein waschechtes. Auch da mussten die Beteiligten etwas drauf warten, zwar nicht so lange wie Hansa auf den ersten Sieg im Volkspark wieder, aber ein Jahr war es dann doch, weil nämlich Greuther Fürth zwischenzeitlich in der Bundesliga war, wenig erfolgreich und jetzt zurückgekehrt ist. Es war nämlich das Franken-Derby am Wochenende, erst FC Nürnberg gegen Greuther Fürth. Im Max-Morlock-Stadion und ich glaube, die letzten 3 Partien im Max-Morlock-Stadion zwischen diesen beiden Mannschaften hat Fürth auch vorher alle gewonnen gehabt. Von daher lechzte Nürnberg auch mal wieder nach einem Heimsieg gegen Fürth. Und beide starteten ja auch sieglos in die Saison vor diesem Franken-Derby. Ja. Fürth mit einem bitteren 2-2 gegen Holstein Kiel. Da wäre auch durchaus mehr drin gewesen für die Fürther. Und Nürnberg, da haben wir ja letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, die ja haben verloren in St. Pauli am Millerntor. Und ja, deshalb wollten beide jetzt mit einem 3-Punkte-Erfolgserlebnis weitermachen. Neu reingekommen ist Jens Kastrop, ein 18-Jähriger, der da auf der Außenposition im Mittelfeld gespielt hat, hatte die erste Aktion des Spiels, den ersten Aufreger. Von der Grundlinie hat er den Ball Richtung Tor gezirkelt auf den langen Pfosten, sah sehr unkonventionell aus auf jeden Fall und von dort prallte er dann zurück in den Strafraum vom Außenpfosten quasi und in der Mitte stand dann da Ferner. Den Nachschuss konnte er dann nicht verwandeln, weil Linde richtig stark gehalten hat, gut auf dem Posten war. Das sah komisch aus, ein krummes Ding.
Ja, auch finde ich interessant, Klaus ja dafür bekannt, auch die Jungs aus der Jugend hochzuholen, Kastrop dieses Mal halt der Nutznießer davon gewesen, gute Aktionen gehabt und auch sonst bis zu seiner Auswechslung ganz solide gespielt. Auf vierter Seite hat der Coach das Amindo-Sieb-Experiment nicht fortgeführt. Der ist ja am ersten Spieltag in der Startaufstellung gewesen. Dieses Mal hat dann doch Ragnar Atche gespielt, der auch einen guten Eindruck gemacht hat, als er eingewechselt wurde in der vergangenen Woche. Also da die Veränderung von Fürth. Nach dieser ersten Situation von da Ferner, wo Linde sehr gut aussah, kam in der 15. Minute eine ähnliche Situation, wo Linde gar nicht mehr so gut aussah. Handwerker mit einer starken Flanke auf den zweiten Pfosten. Da steht Dua, der mir generell sehr, sehr gut gefällt und versucht den Ball, glaube ich, mit dem Kopf aufs Tor zu bringen. Linde verschätzt sich, kommt nur so ganz knapp mit den Fingerspitzen ran und da Ferner der Nutznießer und drückt den Ball mit Bauch, Schulter, Arm, keine Ahnung, irgendwas, was legal war, über die Linie, schießt sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Und verdient auf jeden Fall das 1-0 nach 15 Minuten, denn der erste FCN hat ordentlich Alarm gemacht.
Ja, das stimmt. Hier kann man bei dem Tor den Fürther Abwehrleuten Simon Aster und Sebastian Griesbeck so einen kleinen Vorwurf machen, weil sie relativ weit weg standen da von ihren Gegenspielern. Also Duar stand da auch gut in der Luft, aber ja, da kann man doch deutlich näher dran stehen auf jeden Fall. Dann kommt es vielleicht gar nicht zu dieser Situation. Aber ja, das stimmt. Nürnberg hatte das Heft in der Hand im eigenen Stadion. In der 31. Minute hatten sie auch die nächste gute Gelegenheit, Freistoß von Johannes Geis, relativ zentral auf Linde, gar nicht mal so schwer zu halten aus, aber kann mir vorstellen, dass es doch nicht so einfach war, weil der so ganz leicht geflattert hat, zumindest sah es so aus, fand ich, und er hatte dann doch Mühe, da seine Faust noch hoch zu bekommen, Linde im Tor, der Fürther, und der konnte den Ball dann letztlich parieren und mit dem 1-0 ging es dann in die Pause und auf der ersten Hälfte konnte Nürnberg auf jeden Fall aufbauen.
Ja, aber man muss sagen, als die zweite Halbzeit startete, Nürnberg nicht mehr so dominant wie in der ersten Hälfte. Fürth bekam so ein paar Spielanteile dazu. Gute Chance auch ziemlich nah nach dem Wiederanpfiff. Atche auf Raschel, der da auf einmal frei im 5-Meter-Raum vor Martenia steht. Aber der mit einer schön eingesprungenen Parade. Generell muss man sagen, in der zweiten Halbzeit Martenia auf jeden Fall der Mann, der den Nürnberger Sieg so ein bisschen festgehalten hat. So ist ja auch nicht das erste Mal, dass Martenia bester Mann seines Teams ist. Aber bei dem Spiel auf jeden Fall wieder. Wahnsinn, was der teilweise alles rausholt und wie gut er auch einfach mitspielt. Martenia wirklich jedes Jahr in der zweiten Liga einer meiner absoluten Lieblingstorwerte. Und ja, so auch in diesem Spiel wieder immer auf dem Posten gewesen.
Ja, genau. Ja, 60. Minute, da würde ich sagen, gab es die beste Chance für Fürth. Raschel nach starker Ballbehauptung und auch dem In-Szene-Setzen von Ache. Und Raschels Schuss dann aber zu
unplatziert am Ende. Ich glaube, das habe ich gerade
gesagt. okay, alles klar, gut. Dann gehen wir weiter. Nürnberg hatte dann aber auch wieder Chancen, näher ans 2-0 ranzukommen. Dumann aus spitzem Winkel ist reingekommen dann für Kastrop. Da hat Linde wieder gehalten, auch er mit einer starken Partie und auch immer mal wieder gefordert. und seine Abwehrkollegen konnten dann letzten Endes diesen Abpraller komplett klären. Und dann nahte tatsächlich die 82. Minute.
Ja, man muss sagen, Klaus, das ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass wir das erwähnen. Wieder mit einem goldenen Wechselhändchen hat in einem Dreierwechsel Duman, Wehkesser und Winzheimer gebracht. Und die drei Jungs waren auch alle beteiligt in der 82. Minute selbstverständlich, als das 2:0, das entscheidende 2:0 fiel. Wehkesser bekommt den Ball auf der linken Seite, setzt Duman im Strafraum in Szene, der auch echt wieder mit einer geilen Körpertäuschung, die ihm da einen Schritt Vorteil verschafft, legt in die Mitte und Winzheimer muss nur noch einschieben. Also eine Kombination der drei Einwechslungsspieler und geile Sache für Klaus, geile Sache für alle Nürnberger Fans, die auch nochmal Shoutout für die krasse Choreo, die da vor dem Spiel abgebrannt wurde, Wahnsinn. Aber verdientes 2:0 und natürlich Balsam auf die geschundenen Seelen der Nürnberger Fans nach diesem ärgerlichen 3:2 gegen St. Pauli.
Yes, genau. Ja, und Nürnberg hat es besser gemacht als beim Auftaktspiel in Hamburg bei St. Pauli. Da haben wir ja aber auch gesagt, dass es wahrscheinlich nicht so das wahre Gesicht von Nürnberg war, wobei sie da ja auch selbst Chancen hatten, auch in Führung hätten gehen können und jetzt eben dann aber auch mit dem Erfolgserlebnis. Das ist doch schön aus Nürnberger Sicht. Für Fürth, ein bisschen ungemütlicher Start wieder in der zweiten Liga. Ja, generell total. Für beide Absteiger. Bielefeld ja auch bisher noch mit 0 Punkten. Ja. Die sind 0:3 baden gegangen am Sonntag zu Hause gegen Regensburg.
Regensburg wieder mit so einem krassen Start. Genauso wie im letzten Jahr eigentlich.
Genau, das stimmt, ja.
Ich bin mal gespannt,
wie trotzdem lange, noch 15. geworden.
Gespannt, wie lange sie es dieses Mal durchhalten. Ich habe ja Regensburg den Abstieg da prognostiziert letzte Woche. Vielleicht ärgere ich mich bald schon wieder. Auf vierter Seite, wer mir ganz gut gefällt, ist in der Neuzugang Haddadi in der Innenverteidigung. Muss ich sagen, der wirklich wenig fehleranfällig. Also Giesbeck und Asta sahen ja manchmal ein bisschen schlecht aus, aber Haddadi, glaube ich, ein guter Transfer gewesen. Ist ja tunesischer Nationalspieler, noch nie in Deutschland gespielt, Erfahrung gesammelt in Saudi-Arabien und in der französischen Liga. Macht da, glaube ich, eine gute Figur und kann, glaube ich, auch noch zu so einem Leader für diese Mannschaft werden. Denn die Qualität ist nach wie vor dort und ich glaube, es ist auch einfach nur eine Frage der Zeit, bis es bei Greuther Fürth wieder bergauf geht.
Nach der Pokalpause geht es für Fürth am Freitag gegen den KSC, die auch schlecht gestartet sind, auf dem letzten Tabellenplatz, auch mit 0 Punkten und 2 Niederlagen gestartet, also so ein kleines Krisenduell schon direkt am Anfang. Und für Nürnberg geht es gegen Regensburg weiter.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja letzte Woche jetzt auf die dritte Liga getippt, 2 Spiele. Ich würde mal sagen, in 2 Wochen suchen wir uns mal 2 Spiele aus der zweiten aus, beziehungsweise ich suche mir die aus, weil du hast dir ja vergangene Woche ausgesucht, die wir tippen. Und ich habe hier gerade die Übersicht und was wäre denn spannend? Ich würde sagen, einmal tippen wir auf die Roten Teufel gegen St. Pauli.
Ja,
und dann,
das klingt sehr gut.
Mein Lieber, hätte ich gerne noch Magdeburg gegen Holstein-Kiel.
okay. Da soll ich hier mich aus dem Fenster
Ja, okay.
Das machen wir doch beides, alles klar. Kaiserslautern, St. Pauli, sage ich 1:2.
Ah, okay. Ich sag 1:1. Ich glaube, die Teufel 1:1, holen zu Hause einen Punkt gegen St. Pauli. Weil klar, St. Pauli macht eine ganz gute Figur, aber die Teufel auch. Deswegen glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt ja am Wochenende auch gegen Holstein ganz gutes Spiel gemacht. Ja. Phasenweise auch wirklich die bessere Mannschaft gewesen. Am Ende, glaube ich, verdient gewesen da der Punkt. Aber ja, Kaiserslautern bisher mit guten Auftritten.
Ja.
Zu Beginn ja auch wieder stark unterstützt von den Fans. Also das macht, glaube ich, da viel aus bei Kaiserslautern. Ja. Das ist eigentlich auch ein Fakt auch bei Magdeburg, die Unterstützung. Auch ja das Auftaktspiel gegen Düsseldorf war ja auch eine gute Stimmung und die haben ja auch so einen leicht euphorischen Eindruck gemacht da und auch ein gutes Spiel gemacht. Jetzt ja auch gewonnen, nämlich gegen Karlsruhe, deshalb, das könnte schwierig werden in Magdeburg für Kiel. Ich glaube, da gewinnt Magdeburg, ehrlich gesagt.
Oh, ja.
Ich sage 2:1 Magdeburg.
Ich call da den Auswärtssieg. Ich sag 2-0 für Holstein.
Sagst du?
0-2, ja, ich glaube, ja.
Ja, das wäre natürlich großartig.
Ich glaube, ja, Magdeburg wenn, jetzt anfangs
Euphorie. Rese wieder.
Ja, stimmt, weil ja. Rese nicht schon in Cremonese weilt an ein Aperol
Spritz. Ja, genau.
Dann auf jeden Fall. Ja, in den ersten zwei Spielen ja extrem geil gewesen für Holstein. Kann man nur hoffen natürlich für Holstein, dass der bleibt und nicht ja. noch abwandert. Ist ja da in heißen Wechselgerüchten nach Italien, für die, die es nicht wissen. Aber ja, mal schauen. Gegen wen
aber wir, noch bleibt Holstein hart.
Ja, gegen wen jetzt für Holstein nochmal? Gegen Waldhof, ne? Im DFB-Pokal?
Genau, das, am Sonntag um 18 Uhr, ja.
Kann auch
Mannheim, auch unangenehm das werden, eine ne? schwierige Nummer, ja.
Ja, Hansa in Lübeck bin ich auch wieder dabei am kommenden Wochenende. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein, aber man weiß, der Pokal, er schreibt seine eigenen Gesetze. Mal schauen.
Ganz genau.
Gut, dann würde ich sagen, wir dann erst in zwei Wochen auch wieder am Start, wenn wir über neue Entwicklungen reden können in Liga 2 und 3. Ist auch ganz nett, jetzt mal wieder ein kleines Päuschen zu haben, vielleicht die schönen Sonnenstunden, die wir hier haben in Hamburg und in Berlin, etwas zu genießen kommende Woche. Und genau, dann geht es frisch weiter, dann am 8.8. bzw. 9.8. sind wir wieder für euch da mit Irrenhaus Unterhaus. Irgendwelche letzten Worte von dir noch? Möchtest du noch was loswerden? Oder bist du restlos zufrieden, so wie ich?
Ich bin restlos zufrieden, bin auch gespannt auf den Pokal, was da so passiert, wie sich da die Teams aus dem Unterhaus, aus den beiden Unterhausligen schlagen und verabschiede mich. Bis in zwei Wochen.
Gut. Ciao, ciao.